Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering
und Katharina Peetz.
Wir berichten hier an dieser Stelle ja oft über Missstände, über Kriege, über Probleme. Das gehört leider dazu im Journalismus, aber heute wollen wir mal alles ganz anders machen.
Wir gucken auf das Positive. Wir bekommen ja hier in der Redaktion Angebote von Korrespondenten aus der ganzen Welt. Und da sind eben oft auch Geschichten von Menschen dabei oder auch von Projekten, die Mut machen.
Und die erste Geschichte, die wir heute erzählen, die spielt in Indien. Dort ist, wie in vielen Ländern der Welt, die Kinderarbeit zwar offiziell verboten, in der Realität aber müssen viele Kinder arbeiten und ihre Familien unterstützen. Sie gehen deshalb nur unregelmäßig zur Schule und haben dann später, wenn sie selbst Familie haben, schlecht bezahlte Jobs und ihre eigenen Kinder müssen dann auch wieder arbeiten. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, gibt es in Neu-Delhi jetzt eine Kinderbank. Dort können Kinder einen Teil ihres Geldes einzahlen, sparen und später sogar einen Kredit, zum Beispiel für eine Ausbildung, beantragen. Darüber entscheiden auch Kinder. Silke Dietrich mit der ganzen Geschichte.
Es sieht ein wenig so aus wie früher beim Kinderpostspielen. Ein rosafarbenes Pappgestell auf einem Tisch, ein Loch in der Mitte, darüber steht Bargeldschalter. Aber ein Spiel sei das hier ganz und gar nicht, sagt Sheikh Samir. Er schaut noch schnell, ob alle Hefte und Papiere parat liegen und öffnet dann den Schalter. Also ich bin der Beste in Mathe, sagt er, deshalb habe ich den Job bekommen. Ich bin richtig gewählt worden. Ich trage eine große Verantwortung hier. Die Kunden, allesamt Kinder aus dem Slum drumherum, stehen schon brav in einer Reihe. Sie haben ihr Sparbuch dabei und ein paar Rupienscheine in der Hand. Jetzt ist Priya dran. Die 14-Jährige zahlt heute umgerechnet 30 Cent auf ihr Konto. Ich vertraue der Bank hier. Alle anderen Kinder zahlen ihr Geld ja auch hier ein. Und ich kann hier Geld sparen. Priya kommt fast jeden Tag zur Kinderbank. Wenn sie schon Geld verdient hat, will sie es auch behalten können. Zu Hause oder auch wenn sie das Geld bei sich trägt, sei es nicht sicher, sagt sie. Mein Sparschwein ist immer wieder gestohlen worden, erzählt sie. Gestern habe ich 1,50 Euro verloren. Das Geld wollte ich eigentlich hier einzahlen. Mein Sparschwein zu Hause war bis oben hin voll. Meine Brüder haben es sich, glaube ich, unter den Nagel gerissen. Priya zahlt kein Taschengeld hier ein. Sie geht arbeiten, seit sie 8 Jahre alt ist. Nach der Schule geht sie mit ihrer Mutter auf den Großmarkt. Jeden Tag hoffen sie, dass es genügend Zwiebelsäcke gibt. Dann sortieren sie. Die Guten von den Schlechten, die Kleinen von den Großen. »20 bis 25 Säcke schaffe ich am Tag. Dafür bekomme ich umgerechnet um die 3 Euro. So ein Sack wiegt um die 80 Kilo.« Den ganzen Nachmittag bis zum späten Abend hockt Priya zwischen den roten Zwiebeln. Das meiste Geld, das sie hier verdient, gibt sie ihrer Mutter. Die hockt gerade neben ihr im Zwiebelhaufen. 4 Kinder muss sie als Tagelöhnerin durchbringen. Da sei sie auf das Geld angewiesen, was ihre Tochter hier verdient. Wir bekommen nicht jeden Tag einen Job hier. Und wir bekommen auch nur Geld, wenn wir den Job machen. An den Tagen, wo sie uns keine Arbeit geben, wird es eng für uns. Kinderarbeit ist eigentlich verboten in Indien. Offiziell hilft Priya ihrer Mutter. Das ist dann wiederum legal. Das läuft bei vielen armen Kindern so ähnlich in Indien. Aber einen kleinen Teil des Einkommens darf die 14-Jährige für sich behalten. Damit zahlt sie ihren Nachhilfeunterricht und jeder Cent, der dann noch übrig ist, landet auf ihrem Bankkonto. Mit dem Ersparten kann ich vielleicht mal meinen Eltern helfen. Wenn es ihnen nicht gut geht, kann ich für die Arztkosten aufkommen, sagt sie. Erst seit kurzem gibt es für die Armen in Indien eine Krankenkasse, für die sie nicht zahlen müssen. Dafür werden sie kostenlos im Krankenhaus behandelt. Für einen Arztbesuch gilt die Krankenkasse allerdings nicht. Die Kinder sollen hier nicht nur entspannt sparen können, sondern auch lernen, richtig mit Geld umzugehen. Wenn sie 16 werden und eine bestimmte Summe angespart haben, können sie bei der Hilfsorganisation, die das Projekt betreibt, einen Kredit beantragen. Zum Beispiel als Startgeld für ein eigenes Geschäft oder eine Ausbildung, sagt der Projektmanager JB Oli. Die Kinder schauen sich an, ob der Plan tragfähig ist, ob es eine reelle Chance auf Erfolg gibt, ob die Businessstrategie stimmt. Danach entscheiden sie selbst, ob sie den Kredit vergeben oder nicht. Es sei wichtig, dass die Kinder fast alles rund um die Bank alleine verwalten und entscheiden könnten, sagt der Projektmanager. Er schaltet sich nur ein, wenn es Probleme gibt, und er zahlt das Geld der Kinder auf ein Konto einer richtigen Bank ein, damit die Kinder auch Zinsen bekommen. Sheikh Samir, der junge Bankdirektor, hat seinen Schalter mittlerweile geschlossen und zählt das Geld noch einmal nach, gleicht es mit den Tageseinnahmen ab. Sheikh nimmt seinen Job hier sehr ernst und ist auch stolz darauf. Es haben sich so viele zur Wahl gestellt und ich bin es geworden. Das finde ich echt cool. Trotz seiner Erfahrung will Sheikh Samir später lieber kein Banker werden. Ich will Arzt werden, erzählt er. Viele Menschen hier können sich keine Behandlung leisten, weil sie so arm sind. Deshalb will ich in einem Krankenhaus arbeiten, das kostenlose Therapien anbietet. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Bislang ist es eher die Ausnahme, dass ein Kind aus einem indischen Slum auch Arzt werden kann. Aber von der Kinderbank wird Sheikh Samir mit Sicherheit Unterstützung dafür bekommen.
Silke Dietrich über die Kinderbank in Neu-Delhi. Ich finde, das ist ja wirklich eine sehr coole Geschichte, vor allem eben, weil es auch wirklich einen nachhaltigen Effekt hat. Ellen, du hast ja übers Jahr verteilt wahrscheinlich auch immer mal wieder so positive Meldungen mitbekommen.
Absolut.
Da gab es ja auch einige, also auch im politischen Bereich. Ich denke jetzt zum Beispiel an nach 20 Jahren endlich Frieden zwischen Eritrea und Äthiopien.
Ja, das war mit Sicherheit eine der Top-Meldungen in diesem Jahr, dass diese beiden Länder jetzt die Menschen sich gegenseitig sogar wieder besuchen können.
Ja. Hast du denn aber auch persönlich irgendeine Meldung, wo du sagst, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, meine Top-Meldung ist Mexiko. Da gab es einen Regierungswechsel, der ist jetzt im Dezember erfolgt. Und deshalb, weil ich in Mexiko Familie habe und da eine besondere Beziehung dazu habe und ich der festen Meinung bin, dass die Mexikaner nicht, wie viele behaupten, links gewählt haben. Die Mexikaner sind nämlich super konservativ, aber sie haben gegen die Korruption gestimmt. Und das ist echt eine richtig gute Nachricht. Wie ist es denn bei dir? Was ist deine persönliche gute Nachricht des Jahres 2018?
Also ich glaube, ich kann mich nicht so für eine entscheiden. Ich finde, das waren eher so eine Menge an kleiner positiver Entwicklungen. Aber was bei mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben ist, ist diese Obdachlosensteuer, die in San Francisco eingeführt werden soll. Also ich war vor ein paar Jahren selber mal in San Francisco und ich weiß noch, dass ich das damals so krass fand, wie viele Menschen da wirklich ihr Leben auf der Straße verbringen müssen. Und deshalb ist mir diese Entscheidung, also das war ja so eine Abstimmung von den Bewohnern von San Francisco, die eben mehrheitlich dafür gestimmt haben, dass große Unternehmen so eine Abgabe zahlen sollen, also Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Dollar Jahresumsatz, die zahlen diese Abgabe und die soll dann eben Obdachlosen zugutekommen. Mhm. Und das ist mir ja als besonders positiv hängen geblieben. Ja, und ein anderes Thema, mit dem ich mich persönlich und auch beruflich ziemlich viel beschäftigt habe im vergangenen Jahr, das ist Plastikmüll. Erstmal kein positives Thema. Es gab ja ganz viele negative Schlagzeilen, wie viele Tonnen Müll in unseren Meeren landen und die verdrecken. Aber da wurden dann ja eben teilweise auch Konsequenzen draus gezogen, dass zum Beispiel jetzt in der EU bestimmte Einwegprodukte verboten werden sollen. Das wäre für mich nochmal eine weitere positive Nachricht.
Und um Plastikmüll geht's auch in unserem nächsten Beitrag. Der kommt aus Kenia, aus Nairobi. Dort gehört Plastikmüll eigentlich zur Stadtkulisse. Es gibt aber einen Unternehmer, der recycelt diesen Müll und zwar unter Mithilfe der absoluten Recycling-Experten in diesem Land. Das sind die Müllsammler. Antje Diekans berichtet aus Nairobi.
Ein Fließband, das in der Luft schwebt. Das ist der erste Eindruck in der Halle von Mr. Green in Nairobi. Doch natürlich hat das Band einen Unterbau, der aber von riesigen Säcken mit Plastikmüll verdeckt wird. Einige Arbeiter schütten den Müll auf das Fließband, andere versuchen, ihn in Windeseile zu sortieren. Kieran Smith ist der Firmenchef und erklärt, dass der Müll in den Säcken schon etwas geordnet ist.
Hier sieht man die verschiedenen Farben. Wir haben eine weiße Farbe, wir haben eine Rot-Purple-Farbe, Blau, Grün und so weiter.
Vor einigen Monaten ist Mr. Green in der kenianischen Hauptstadt an den Start gegangen. Der Firmengründer hat in der Schweiz studiert und dort mit Kommilitonen einen ähnlichen Betrieb aufgebaut. Aber Plastikrecycling in Kenia ist etwas anderes. Kieran Smith sieht hier sogar Vorteile.
In Deutschland oder in anderen europäischen Staaten wird eigentlich viel Plastik verbrannt. Und jetzt wird darüber nachgedacht, wie können wir diese Verbrennung stoppen von diesem Plastik und diese als Ressource umwandeln. Und hier in Kenia, weil es noch nichts wirklich hat, können wir diesen Sprung direkt machen.
Die Geschäftsidee? Das Plastik wird von Müllsammlern zu Stellen in der ganzen Stadt gebracht. Von dort geht es in die Fabrik, wo alles sortiert, gereinigt und schließlich geschreddert wird. Abnehmer kaufen die Plastikschnipsel, inzwischen schon bis zu 4,5 Tonnen täglich. Daraus fertigen sie neue Produkte. Das schont Ressourcen und die Umwelt, meint Kieran Smith.
Es ist immer entweder man tut etwas Gutes oder man verdient Geld. Oder? Und ich glaube, so mit unserem Modell zeigen wir, dass wir, während wir etwas Gutes tun, auch Geld verdienen.
Eine der Sammelstellen ist in einem armen Viertel nahe der größten Müllhalde in Nairobi. Patrick Kimani gehört zu den Sammlern, die hier Plastik anliefern. Mal mehr, mal weniger. Das hängt davon ab, wie viel ich finde. Manchmal komme ich sogar mehrmals am Tag. Aber heute ist das hier mein erster Sack. Der Mitarbeiter an der Sammelstelle wiegt den Sack und erklärt, wie viel Geld er auszahlen kann.
This is 1.12. He will get 21 shillings.
Knapp über 1 Kilo hat Patrick Kimani gebracht. Dafür bekommt er umgerechnet etwa 20 Cent. Nicht viel, aber insgesamt kommt doch ein bisschen zusammen, meint der Müllsammler.
It depends. You can even make more than 3K per month.
In manchen Monaten würde er mehr als 3000 Schilling verdienen, knapp 30 Euro. Die Müllsammler gehören damit noch zu den Ärmsten der Armen. Aber Mr. Green will ihnen eine Perspektive bieten. Wer über lange Zeit dabei bleibt oder besonders viel liefert, bekommt Extrazahlungen. Das gehört zur Geschäftsphilosophie von Mr. Green, erklärt Kieran Smith.
Die Innovation ist nicht wirklich in der Verarbeitung. Die Innovation in unserem Geschäftsmodell kommt wirklich aus der Art, wie wir an das Material rankommen und wie wir diesen informellen Markt eigentlich in unsere Wertschöpfungskette integrieren.
Müll wird in Kenia kaum sortiert. Alles landet auf den Halden oder direkt in der Umwelt. Und obwohl Plastiktüten in dem ostafrikanischen Land seit einiger Zeit verboten sind, finden sich Unmengen von Plastik darunter. Der Abfall liegt auch an den Straßenrändern und vor allem in den Slums. Die Müllsammler räumen hier auf, finden Debra und Judy, 13 Jahre, die neben der Sammelstelle wohnen. Wenn du Wasser trinkst, schmeißt du die Flasche weg. Sie kommen und nehmen sie mit. Ich finde, dass sie der Umwelt helfen, indem sie den Plastikmüll in unserer Siedlung aufsammeln. Mr. Green hat bisher 25 Sammelstellen in Nairobi aufgebaut. Bis Ende nächsten Jahres sollen es 40 sein. Außerdem werden Sammler den Müll direkt bei Haushalten abholen. Dazu laufen erste Versuche. Für Kieran Smith ist klar, die Sammler verändern die Stadt.
Müllsammler oder Leute, die mit Müll zu tun haben, werden ja eigentlich immer ausgegrenzt. Für uns sind das Superhelden, oder? Und wir möchten die behandeln wie Superhelden.
Zurzeit werden nicht mal 10% des Mülls in Kenia recycelt. Mr. Green will die Quote steigern, zusammen mit den Superhelden.
Antje Diekans war das über das Plastikrecycling in Kenia, von dem viele profitieren. Und zwar nicht nur die Umwelt, sondern auch die Müllsammler. Und jetzt schauen wir in Richtung Europa, genauer gesagt in die EU. Im Mai dürfen wir EU-Bürger ja wieder wählen, und zwar die Abgeordneten, die für die nächsten 5 Jahre im EU-Parlament sitzen. An der Europäischen Union gibt es derzeit jede Menge Kritik, vor allen Dingen von den rechten Parteien wie dem Front National oder auch der AfD. Aber dennoch liegt überraschenderweise die Zustimmung zur EU aktuell auf einem Rekordhoch. Das neueste Eurobarometer hat das ergeben. Das sind also gute Nachrichten aus und für Brüssel, wo Peter Kapern für uns die politischen Ereignisse beobachtet. Herr Kapern, was waren denn nun genau die Ergebnisse dieser Umfrage?
Am auffälligsten sind die Zahlen, die in der Tat das Zutrauen der Europäer in die Europäische Union zum Ausdruck bringen. Die aktuellen Zahlen lauten, dass 79% der EU-Bürger ein positives oder neutrales Bild von der Europäischen Union haben, nur 20% ein negatives. Im EU-Durchschnitt halten 62% der Bürger die Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union für richtig. 68% der Europäer sind dazu überzeugt davon, dass ihr Land von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union profitiert. Und das sind über den Daumen die besten Daten seit rund 30 Jahren, die diese Fragen, die schon seit sehr langer Zeit immer wieder gestellt werden, ergeben haben.
Gibt es denn da auch Gründe? Was glauben Sie, woran könnte das liegen, dass die EU gerade so viel Zustimmung bekommt?
Also die Auftraggeber dieser Studie, das ist die EU-Kommission, die haben da eine klare Antwort. Und die Antwort lautet, das Brexit-Referendum habe sich da offensichtlich wie ein Gamechanger ausgewirkt. Seit dem Brexit-Referendum 2016 steigt die Zustimmung zur EU steil an. In Großbritannien auch, wenn auch weniger steil als auf dem Kontinent. Aber was genau an dieser Brexit-Entscheidung die EU-Bürger und die Europäische Union so zusammenschweißt, das kann man aus den Daten nicht herauslesen. Ob das jetzt daran liegt, dass man derzeit mitbekommt, wie die Wirtschaft auf der Insel bereits im Sinkflug ist und welche Szenarien auf die Briten da noch zukommen, oder ob es eher so ist, dass das Votum der Briten möglicherweise zu einer Stärkung des europäischen Bewusstseins, also zu einer Stärkung der Corporate Identity der EU und ihrer Bürger geführt hat, das lässt sich nur schwer ergründen.
Aber könnte ja sein, dass das zu so einer gewissen Positionierung dann auch zwingt. Wird es denn jetzt auf die Wahlbeteiligung im Mai zu den EU-Parlamentswahlen, wird es da Einfluss haben? Wird die höher ausfallen? Was glauben Sie?
Das ist auch keine leichte Frage. Die Voraussetzung dafür, dass Menschen überhaupt wählen gehen, ist ja erst einmal, dass sie davon überzeugt sein müssen, dass sie mit ihrer Stimme was bewegen können. Und das ist derzeit durchaus der Fall. 49% der Bürger haben gerade in der jüngsten Umfrage gesagt, sie seien überzeugt, dass ihre Stimme in Europa zählt. Und das ist der höchste jemals gemessene Wert bei dieser Frage. Und wenn man die Menschen dann fragt, was denn dazu beitragen könnte, dass sie dann auch tatsächlich noch wählen gehen, dann sagen 43% der Befragten, sie hätten gerne mehr Informationen über die Europäische Union und wie sich die Politik der EU in ihrem Alltag auswirkt. Und sie würden außerdem gern mehr jüngere und mehr weibliche Kandidaten sehen. Da gibt es also sehr konkrete Wünsche, die da geäußert werden. Immerhin ist auch schon ein Drittel der Bürger über den Wahltermin informiert, weiß genau, dass der zwischen dem 23. und dem 26. Mai liegt. Aber davor liegt ja noch ein Wahlkampf und wir wissen, dass ja diese Wahlkämpfe bei der Europawahl, die drehen sich dann überwiegend um nationale Themen und um nationale Politiker. Und ob das dann der Wahlbeteiligung bei der Europawahl Ende Mai auf die Sprünge helfen wird, das weiß ich nicht.
Sagt Peter Kapern, unser Korrespondent aus Brüssel. Vielen Dank.
Und nun zu einer Frau, die uns allen Hoffnung machen kann. Sie lebt in Peru. Sie ist 93 Jahre alt und sie ist aktive Fußballtrainerin. Viermal die Woche steht sie auf dem Platz und trainiert Kinder. La Vieja, die Alte, wird sie in dem Vorort von Perus Hauptstadt Lima genannt. Und jeder, aber wirklich jeder, kennt sie dort. Anne Herberg hat La Vieja getroffen.
Fast fällt sie nicht auf zwischen den Kindern, die über den Platz toben, den Ball vor sich her dribbeln, das gegnerische Tor fest im Blick. Sie trägt eine weiße Schieberkappe, ihr Markenzeichen, ist kaum größer als ihre 10-jährigen Schützlinge und mit ebensolcher Leidenschaft dabei. Auch mit 93 Jahren noch. Das macht mir Freude, ein tolles Gefühl. Ich sehe diese Kinder, sie wachsen heran und ich als alte Frau zeige ihnen, wie es geht. Maria Angelica Ramos aus Peru ist die wohl älteste Fußballtrainerin der Welt. La Vieja nennen sie alle liebevoll, die Alte. Auch ihr Apotheker Ignacio Janasca, der ihr jeden Tag den Blutdruck misst. Aber nur, weil es die Krankenversicherung so will. Als sie mir ihr Alter sagte, habe ich gestaunt. Andere in ihrem Alter sitzen im Rollstuhl oder gehen am Stock. Sie ist so fit. Viermal pro Woche steht La Vieja auf dem Bolzplatz. Hier in einem armen Arbeitervorort von Perus Hauptstadt Lima, wo sie selbst aufgewachsen ist. Kaum jemand, den sie dort nicht trainiert hat. Nachbarin Rosa Pérez sagt, ich habe drei Kinder und alle sind gut geraten. Sie haben keine Laster, sie sind nicht kriminell. Das verdanke ich La Vieja, die sie streng erzogen hat. Springen, dehnen, nicht quatschen, ruft die kleine zierliche Frau ihren Schützlingen zu. An die 50 Pokale hat sie mit ihren verschiedenen Teams durch die Jahre hinweg gewonnen. Und immer wieder kommen Scouts der großen Clubs auf Talentsuche. Trotzdem reicht es oft nicht für das Nötigste. Manchmal verkaufe sie sogar Kuchen, um ihr Hobby Fußball finanzieren zu können, erzählte La Vieja der ARD vor einem halben Jahr. Mir fehlen Trikots für die Kinder. Das tut mir weh. Vielleicht kann ich mir die irgendwann mal leisten, aber jetzt habe ich kein Geld. Das war im Juni. Tausende sahen die TV-Reportage. Und was dann passierte, konnte La Vieja selbst nicht glauben.
Hola, Vieja. ¿Cómo estás? Traímos algunas cosas.
Dutzende Pakete werden aus Deutschland nach Südamerika geschickt. Die TV-Korrespondenten bringen Kisten voller Leibchen, Torwarthandschuhe, Shorts und Fußballschuhe ins Viertel El Trebol zu La Vieja. Und da verliert dann sogar die älteste Fußballtrainerin der Welt die Fassung.
No tengo palabras para agradecerles.
Am nächsten Tag verteilt sie die Trikots. Lila für die eine, gelb für die andere Mannschaft. Es gab so viele Geschenke, dass La Vieja einiges davon an Teams aus den Nachbarvierteln abgibt. Auch dort gibt es Teams mit armen Kindern, die können es gut gebrauchen. La Vieja lebt für ihre Schützlinge, für den Fußball. Hobby und größte Leidenschaft, die einst ihr Mann in ihr entfachte. Doch der ist längst gestorben. Wenn der da oben sagt, Vieja, es ist Zeit, dann werde ich für immer gehen. Aber auf jeden Fall sterbe ich auf einem Fußballplatz.
La Vieja, eine inspirierende Frau, die mit 93 Jahren immer noch Fußballtrainerin ist. Das war die Weltzeit voller guter Nachrichten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Katharina Peetz
und Ellen Hering.